Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch wieder in der Mima-Muschel zu sitzen. Und vielleicht erwische ich euch ja sogar zwischen den Jahren. Ich liebe diese Zeit, weil die irgendwie so schwammig ist. Man weiß nicht, will man jetzt noch weiterhin rumliegen? Muss man jetzt eigentlich schon wieder arbeiten? Was habe ich eigentlich die letzten Tage getan? Muss man jetzt irgendwie Sport machen und sich mehr bewegen, weil man so viel gegessen hat und so rumkugelt? Man schwimmt so ein bisschen. Und ich finde, während man noch so taumelig ist und noch gar nicht weiß, will ich jetzt schon eigentlich mit den Neujahresvorsätzen anfangen, kann man auf jeden Fall hier diesen Podcast sich reinzwirbeln. Und ich habe mir gedacht, bevor ich euch verrate, worüber wir in dieser heutigen Folge sprechen, muss ich hier natürlich nochmal die Rede schwingen, dass wir ja alle über Weihnachten einen ganz, ganz reich gedeckten Tisch hatten und dass das natürlich eine Leistung ist von den fleißigen Landwirten und Landwirtinnen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das die Muscheln, die hier zuhören, mittlerweile verstanden haben, dass das eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, wie sich das für uns immer anfühlt, einfach den Kühlschrank aufzumachen und da so eine große Auswahl zu haben an Lebensmitteln, die da in der Top-Qualität liegen, sondern dass das harte Arbeit ist, die dahinter steckt. Aber ich glaube und hoffe, dass man das mittlerweile weiß. Wollte mich aber an dieser Stelle bei allen, die in der Agrarbranche zu tun haben, bedanken für dieses wunderbare Jahr mit einem wieder mal reich gedeckten Tisch am Ende des Jahres. Ja, in der heutigen Folge möchte ich sprechen über eine Zwiebel. Kann man ja auch mal drüber reden, und vielleicht hattet ihr ja auch über Weihnachten mal die eine oder andere Zwiebel verarbeitet in irgendeiner Variante auf eurem Teller. Wir zum Beispiel haben am ersten Weihnachtstag Wildburger gegessen. Es war ehrlich gesagt mein Vorschlag, weil ich Freunde habe, die gerne jagen gehen. Und da hat es sich irgendwie angeboten, dass man denen so Wildpatties abkauft. Und wir haben uns dazu natürlich die wildesten Konstellationen überlegt. Also irgendwie die Pilze ganz besonders angebraten in Balsamico und die Zwiebel geschwenkt und so ein bisschen karamellisiert. Also da waren wirklich die Beilagen eigentlich auch so ein bisschen die Helden neben dem Wild. Und all das hat richtig, richtig köstlich geschmeckt. Und ja, die Zwiebel, lasst uns mal schauen, wie die eigentlich angebaut wird, welche Arbeit dahinter steckt und welche Bedingungen die braucht, um überhaupt gut zu wachsen, wie man die vermarktet bekommt. Das waren so ein bisschen meine Fragen. Und ich habe mich für das Zwiebelthema mit einem Landwirt aus der Nachbarschaft getroffen, mit dem ich auch wirklich befreundet bin. Und ich glaube, das merkt man auch, während wir reden. Wir haben uns nämlich tatsächlich verquatscht. Und er hatte mich danach angerufen nach der Aufnahme, war so, hey Maja, also da habe ich ja echt weit ausgeholt und du kannst ja auch wirklich sämtliche Dinge da rausschneiden. Aber ich mag sowas, ehrlich gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen das Podcast-Ding, dass man sich zurücklehnt und ein bisschen mehr erfährt. Zum Beispiel fand ich das richtig schön, dass er ausführlichst erzählt hat, wie sein Weg eigentlich bis zur Hofübergabe aussah. Also, wie war sein Ausbildungsweg? War er vielleicht im Ausland? Wie waren seine Entscheidungen dazwischen? Denn ich finde das, wir sind ja hier bei einem Jung- und Landwirten-Podcast, und ich finde das schön, wenn man nicht nur das Endergebnis sieht, ein Landwirt, der irgendwie Zwiebeln anbaut und eine coole Fruchtfolge hat und da 6 Kinder und eine Ehefrau und sämtliche Dinge wuppt, sondern wie hat das eigentlich angefangen und ja, wie war so die Jugend beim Jung- und Landwirten-Podcast? Deswegen fand ich schön, dass er da ausgeholt hat. Außerdem ist Hans Christian, so heißt er nämlich, Hans Christian, jemand, den ich immer gerne anrufe, wenn ich vor einer NDR-Aufnahme mir die Themen ein bisschen vorbereite und überlege, hey, was muss ich dazu wissen, was kann ich dazu erzählen, dann ist er immer ein Kandidat, den ich dazu gerne anrufe und um Hilfe beten kann oder um Rat fragen kann. Und da ist er es auch von mir gewöhnt, dass ich es natürlich bis ins Detail wissen will. Und deswegen ist unser Gespräch auch so detailliert, das einmal vorweg. Vielleicht auch interessant zu erfahren, warum ich überhaupt über das Thema sprechen wollte. Ich finde es generell interessant, wenn man eine breite Fruchtfolge hat. Ich finde es interessant, wenn man mal eine neue Kultur ausprobiert. Und Hans-Christian macht das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ich habe mich gefreut, ja, von seinen Erfahrungen zu lernen. Und generell tut es mir immer gut zu wissen, was gibt es eigentlich noch außer Getreide, Zucker, Rüben, Mais. Und Co. Genau. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe eine Social Media Agentur für die Agrarbranche, die sich gerade auf Podcasts spezialisiert hat. Bin selber Host in dem Podcast 63 Hektar vom NDR. Und ich freue mich, dass ihr hier in diesem Podcast Jungen Landwirtin gelandet seid. Vielleicht seid ihr zum ersten Mal dabei, deswegen habe ich mich einmal kurz vorgestellt. Und jetzt hören wir Hans-Christian Seselberg und mich über das Thema sprechen, Zwiebelanbau in Niedersachsen. Döner mit oder ohne Zwiebel?
Döner gerne mit Zwiebeln, da halte ich mich am Originalrezept gerne. Das darf ruhig auch mit Zwiebeln sein. Das ist meistens irgendwie während der Arbeit oder zwischendurch gibt es mal Döner, eigentlich selten bei mir, aber schon mit Zwiebeln.
Machst du auch manchmal Ausnahmen? Einen zwiebellosen Döner?
Ja, das kann natürlich auch mal gefährlich sein. Ne? Also je nachdem, was man noch so, wenn es nachher noch privat wird oder so. Dann
darauf wollte ich hinaus. Sehr genau. Schön, dass ich dir das entlocken konnte. Okay, was ist dir wichtiger, Knoblauch oder Zwiebel im Essen?
Zwiebeln, denke ich, die gehören zu ganz vielen Speisen dazu. Knoblauch kann, muss nicht, aber ist auch nicht schlecht.
Ja.
Aber Zwiebeln gehören schon irgendwie, finde ich, zu vielen warmen Speisen dazu.
Ja, und ich finde auch, wenn die Zwiebeln schon mal in der Pfanne sind, dann riecht es immer schon, als wäre das Essen gleich fertig. Also dann kommen immer alle in die Küche und sagen, oh, es riecht schon so gut.
Ja, genau. Ja, das ist so. Ja, also die muss dabei sein.
Und kochst du dann auch manchmal?
Sehr gerne, doch immer wieder. Das entspannt mich auch irgendwie. Dann das Schnippeln und irgendwas zubereiten und da habe ich schon ein Faible dafür.
Absolut. Okay, schön. Dein da kommen wir auch jetzt direkt zu. Dein ultimativer Tipp beim Zwiebelschneiden nicht zu weinen oder weinst du etwa auch?
Das kommt schon mal vor. Also ich hätte bei der Frage habe ich gedacht, eigentlich denke ich einfach aushalten. Das ist so schlimm, ist es auch nicht. Man darf ruhig auch beim Essen mal eine Träne vergießen. Ansonsten gibt es natürlich diese Tricks mit irgendwie Vollschutz und sonst was alles, aber das ist nicht so meine Sache. Also ich halte das gerne aus und sehe zu, dass ich meine Arme lang genug gestreckt habe.
Und wenn man so wie ich keine langen Arme hat. Nein, Spaß.
Lieber ja, vielleicht bin ich weit genug weg, weil ich etwas größer bin. Entschuldigung,
Maja. Ja, lieber Hans-Christian, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich freue mich total. Ich hatte bei dir super viele Ideen und heute habe ich dich erwischt und möchte gerne mit dir über die Zwiebel sprechen, über den Zwiebelanbau in Deutschland. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich einmal, dass du dich vorstellst.
Maja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat heute und dass wir einen Termin gefunden haben. Ich habe hier auch gleich nochmal so als zum Anblick, wir können das hier auf dem Tisch sehen, eine Schale voll eigener Zwiebeln, die wir noch hier für unseren Restverbrauch haben, mitgebracht.
Hast du das immer für deine Gäste, dann snacken, beißen die da so rein genau, mit Schale. Genau,
können wir nachher mal ausprobieren vielleicht oder so, wer sich traut. Nein, einfach nur, das dachte ich als
ja, ist schön.
Zum Zeigen. Ich stelle mich vor, Hans-Christian Seselberg-Burisch ist mein Name. Ich bin hier in deiner Nachbarschaft groß geworden, in Erichshof, in der Gemeinde Gerden, Ort Everloh. Und wir sind hier auf einem alten Betrieb, der ist in den 1860er Jahren hier aufgebaut worden. Das ist meine Heimat. Ich bin in Gerden geboren und bin hier groß geworden mit meinen Geschwistern. Mhm. Habe noch drei Geschwister. Und bin in Hannover in die Schule gegangen. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen ans Stadtleben rangekommen und hatte da viele Freunde auch und habe dann.
Das ist hier in diesem Standort echt schön, ne? Dass man irgendwie doch ja stadtnah und auch städtisch irgendwie aufwachsen kann, wenn man es denn will.
Ja, das ist eigentlich total gut. Also wir haben es ja relativ dicht. Ich habe wenn Leute mich mal gefragt haben, ich projiziere mal die Entfernung auf Berlin, dann wäre man noch mitten im Stadtgebiet. und wir sind hier auf dem Land.
Ja, stimmt.
Und wenn ich morgens hier aus dem Fenster gucke, dann laufen hier die Rehe hinterm Park rum oder mal ein Hase hoppelt über den Rasen oder sowas. Manchmal hier sogar auf dem Hof. Wir haben im Sommer immer den obligatorischen Hofhasen, der verzieht sich morgens dann, wenn die Arbeit beginnt. Also das ist tatsächlich, hört sich sehr idyllisch an und das lieben wir auch und das kann man auch nur lieben, weil das ein totales Gut ist, dass man was man schätzen muss und das ist total schön und für die Kinder ist es eben auch hier super.
Auf welcher Schule warst du nochmal? Kannst du den Namen sagen? Da waren bestimmt einige.
Ja, ich bin Waldorfschüler, ganz atypisch für so ein sehr konservatives Haus. Aber meine Mutter ist da schon gewesen. Das war die erste Schule nach dem Krieg, die wieder aufgemacht hatte. Und da war sie sehr inspiriert davon. Meine Eltern hatten dann entschieden, dass wir auf die Waldorfschule gehen sollen. Mhm. Und das war eigentlich sehr gut. Die Hannoversche Waldorfschule, die hat da eigentlich einen super Stand. Und ich habe nicht so viel mit der Anthroposophie am Hut, eigentlich gar nichts. Das ist eher was, wo ich mich eher von distanziere. Aber die Waldorfschule an sich war gut. Und das Schöne an der Schule direkt war, wir waren am Maschsee. Mhm. Dann haben wir entweder die fürchterlichen Maschseeläufe gehabt, wenn Sport war, oder aber im Winter natürlich, wenn er mal gefroren war, konnten wir Schlittschuh laufen. Dann musste man nur einmal über die Straße rüber.
Also und ich muss jetzt die Frage stellen, weil ich weiß, dass das jede Hörerin und Hörer interessiert. Ja. Kannst du deinen Namen tanzen?
Ja, ich kriege es heute nicht mehr hin. Aber
ich kann ihn übrigens, genau. Ich kann meinen übrigens tanzen.
Ja?
Mhm, weil meine ganzen Cousins und Cousinen auch auf der Waldorfschule waren.
Ach so, ja.
Und die haben mir das dann beigebracht, damit es sich auch lohnt, die Frage zu stellen, damit ich dir mal sagen kann, ja, ich kann meinen Namen übrigens tanzen. Okay, genau, dann warst du auf der Waldorfschule und dann bist du auf diese Landwirtschaftsschule gegangen, richtig?
Ja, genau. Ich habe also nach der Schule habe ich dann die klassische Lehre angefangen mit drei praktischen Lehrjahren. Und bin auf zwei Betrieben gewesen, erst in Nordhannover, also beziehungsweise Südheide gewesen. Da war es sehr sandig und beregnungsintensiv und da waren Mastschweine, das kannte ich alles von zu Hause nicht. Wohl aber aus der Familie, wir haben in der Familie sehr viele Landwirte auch und so. Also das war leichter Boden, Tierhaltung, Mastschweine und eben viel mit Wasser im Sommer hatten wir da zu tun. Der zweite Betrieb war im Raum Hildesheim-Ahlfeld, da waren auch Tiere, da hatten wir Mastbullen, auch eben Tiere, die ich so von zu Hause aus der Wirtschaft hier nicht kannte. Und im dritten Lehrjahr wollte ich eigentlich auf Richtung Hamburg auf einen großen Gemüsebaubetrieb und der hat leider ganz kurzfristig abgesagt. Mhm. Ihm war der Ausbilder für die Landwirtschaft ausgefallen und da haben wir dann kurzfristig beschlossen, dass ich hier zu Hause dann in die Lehre ging. Dass ich also hier nach Hause kam, das bin ich kurzfristig eben hier zu Hause geblieben und dann haben wir mit einer Landmaschinenwerkstatt hier in der Nachbarschaft den Deal gehabt, dass ich einen Tag in der Woche, das war so im Winterhalbjahr vor allen Dingen, aber Dreivierteljahr war das schon, da bin ich einen Tag in der Woche da in der Werkstatt gewesen und habe dann damit geschraubt so und habe da den Leuten über die Finger geguckt und habe nebenbei eben da noch so ein bisschen Fertigkeiten für Maschinen und Technik.
Was dir heute bestimmt hilft.
Also absolut, ja. Das will ich auch gar nicht missen. Das war total super. Und abgesehen auch davon, dass ich immer ein super Verhältnis natürlich auch zu den Leuten in der Werkstatt hatte ja. Zu allen. Das zahlt sich bis heute aus und auch diese Fähigkeiten dann zu kriegen. Ich traue mir nicht alles zu, selber zu reparieren, aber habe ich teilweise auch gar keine Zeit mehr dazu. Aber man geht anders an die Sachen dran und auch einfach das Auge auf die Technik zu haben, das ist auch schon wichtig, dass man da, also es war eine wunderbare Zeit. Und dann in dem Jahr habe ich dann gleichzeitig auch noch den Yachtschein gemacht. Und
kannst du uns kurz sagen, wie alt du damals warst? Die müssen so ein bisschen dir jetzt folgen.
Warte mal eben, wie alt bin ich denn da gewesen? 23.
Okay, jawohl. Ja, genau.
Und da, also das war Yachtschein, den habe ich in dem Jahr gemacht und die Abschlussprüfung. Das waren drei Prüfungen zum Landwirt plus der Yachtschein. Also das waren 7 Prüfungen.
Herrlich, hast du dir alles.
10 Wochen.
Jawohl.
Das war schon ein ganz schöner Schlauch, aber ich habe sie alle bestanden. Und,
ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Danke schön, danke. Ja, und, genau, da habe ich auch ganz schön gefiebert. Ja, und dann ging das weiter. Dann habe ich einen Zwischenstopp gemacht, 2 Jahre intensiv Bundeswehr. Ich hatte mich verpflichtet für 2 Jahre für die Reserveoffizierlaufbahn bei der Bundeswehr. Mhm. Also was völlig anderes und auch eine Zeit, die ich nicht missen möchte, wo man eben komplett an seine Grenzen rangeführt wird, psychologisch und
körperlich.
Ja, körperlich. Und das war schon richtig gut. Kommt ja auch immer drauf an, wo man landet, wie die Ausbilder sind und so, aber und welche Zusatzlänge man noch macht. Und ich glaube auch, das ist was einen durchaus so ein bisschen formt. Und ich glaube nicht, dass ich da verbogen wurde, sondern dass ich eher da ganz gut die Sinne geschärft gekriegt habe und So, das war so der Zwischenstopp einmal Bundeswehr. Das war zu meiner Zeit ja auch noch alles üblich mit einer normalen Wehrpflicht und so, was sich keiner mehr vorstellen kann heute. Was ich schade finde tatsächlich. Ja. Einfach, die politischen Rahmenbedingungen haben sich ja geändert, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es eigentlich den jungen Menschen gut tut. Aber
und schon hast du dein erstes politisches Statement gesetzt. Du hattest ja schon vor Aufnahme gesagt, dass du gerne was droppen würdest. Okay, wir hören weiterhin zu.
So, damit ist das abgeschlossen und dann musste ich natürlich irgendwie, dann war eben vorweg die Lehre und dann 2 Jahre einmal insofern natürlich den Kopf gewaschen, weil man was völlig anderes gemacht hat und dann musste ich wieder zurück in die Landwirtschaft und bin dann ein ganzes Jahr lang in Ostholstein gewesen auf einem großen Ackerbaubetrieb und habe da so ein Volontärjahr gemacht und das war richtig gut. Das war nur Ackerbau und aber mit Forstwirtschaft auch im Winter und danach bin ich dann an die Fachschulen gegangen. In Zelle und in Hildesheim an der Richter-Seminar und die Michelsen-Schule, habe da die Fachschulen gemacht.
Das ist eine gute Schule, ne? Also jedes Mal, wenn ich hier irgendjemanden aus Niedersachsen vor dem Mikro habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mal da auf der Michelsen gewesen ist.
Ja, Michelsen-Schule sind viel und die Albrecht-Herr-Schule ist eigentlich auch, das Albrecht-Herr-Seminar ist eigentlich auch eine super Schule. Die haben sich so ein bisschen auch regional dann durchgesetzt und spezialisiert in den Ausbildungsthemen, aber ja, das war dann eben auch, ja, bis zum Abschluss zum Agrarbetriebswirt dann eine sehr intensive Lernzeit und auch tatsächlich eine sehr intensive Feierzeit. Das gehört dann auch immer dazu. Ja, das ist ja sehr kurz und komprimiert. Wenn man im Studium ist, dann hat man das noch so ein bisschen anders. Das habe ich noch nicht gehabt und habe eben diese Fachschulzeit gehabt, aber naja, und habe dann 1999 den Abschluss zum Agrarbetriebswirt gemacht und bin dann tatsächlich dann auch schon hier zu Hause mit eingestiegen. Dann haben mein Vater und ich so eine Vater-Sohn-GbR gegründet und dann bin ich im November nochmal entfleucht für 3 Monate nach Australien. Und das war eigentlich so, da muss ich sagen, ich habe mir in der Fachschulzeit hatte ich mir einmal so einen Bolzen geleistet und musste 1 Jahr nochmal wiederholen. Mhm. Das war nicht nur nachteilig, weil es war aber insofern nachteilig, weil ich eigentlich dieses Jahr ursprünglich geplant hatte.
Reisen wollte wahrscheinlich oder
noch raus. Genau, da wollte ich weg. Da wollte ich einfach den Kopf frei haben und noch nicht in den Beruf einsteigen und einfach die Ausbildung hinter mir haben. Und da hatte ich mir so ein bisschen das Bein selbst gestellt. Und aber es war trotzdem eine gute Zeit. Und dann bin ich also erst zu Hause gewesen. Wir haben den Betrieb hier dann angefangen, gemeinsam weiter zu gestalten. Und dann gab es Australien. Das war auch wieder eine total geniale Zeit. Du kennst das, wie das ist, im Ausland zu sein. Also da habe ich auch jetzt noch, denke ich, viel und gerne drüber nach. Also das war von Fahren durch tiefes Wasser mit dem Pickup, so 70 Zentimeter tiefes Wasser. Und dann habe ich auch gleichzeitig noch wen hinter mir durchgeschleppt. Und dann wäre das Auto fast verreckt im Wasser und so. Das war Adrenalin pur. Dann so 600 Meter durch tiefes Wasser. Wir sind da vorher einmal durchgelaufen und haben geguckt, ob es geht. Und es waren aber vor uns auch schon ein paar Trucks durchgefahren. Und dann haben wir uns irgendwann getraut.
Ich habe mal 3 Tage vor irgendeiner Pfütze geschlafen, weil die Straße so überschwemmt war.
Ja.
Also ich sag jetzt Pfütze, ne? Aber das war ein richtiger, es ging ein tief bis zum Bauchnabel das Wasser. Und wir konnten einfach nicht weiterfahren. Deswegen haben wir da 3 Tage gestanden mit anderen Autos. Hatten so eine richtige Zeit da auf der Straße,
nirgendwo. Also das war fies, wenn wir da sind an der Stelle, das war echt fies. Ich bin da in diese Richtung gekommen, es war angedroht, dass das Wasser hochkommt, es war in der Regenzeit. Und dann war da so ein Nest, so ein kleines Kaff mit einer Tankstelle und noch ein Shop. Und da ist innerhalb von einer halben Stunde, als es klar war, da kann keiner mehr durchfahren, hatten alle irgendwie ihre Preise einmal verdoppelt. Und wieder zurück in die nächste Stadt, das waren irgendwie 180 Kilometer oder sowas. Also das war einfach alles teurer. So. Und dann habe ich da 3 Tage im Pickup gepennt und dann bin ich, das ging über 14 Tage, und dann bin ich zurück in die nächste Stadt und habe mir da so ein Motelzimmer genommen. Das war nicht so ganz günstig, aber ich konnte auch nicht viel anderes machen.
Da ist nichts günstig, ist alles so teuer.
Ja, das ist, irgendwann war es denn so, dann hörte ich, weil da waren so ein paar Truckies heißen die ja und Busfahrer, die hatten da, mit denen hatte ich da Kontakt immer und die haben immer über den Funk gehört, wie das da, über den Buschfunk gehört, was los war. Und dann sagten die, es kann wohl losgehen, die fuhren dann auch los und dann bin ich hin. Naja, also es hat am Ende, hat das funktioniert und sind dann an dem Tag, mit denen, die ich da noch getroffen hatte, sind wir 1200 Kilometer gefahren.
Man macht da ordentlich Strecke, bis man überhaupt erstmal wieder irgendein richtige Ortschaft da.
Aber es waren eben super Erlebnisse, so das Ganze. Ich war auf einer Rinderfarm von einer Familie, beziehungsweise die haben 2 Rinderfarmen da und dann habe mir die Küste angeguckt und also es war vielfältig und ich habe die Zeit total genossen. Viel zu kurz nochmal, um das zu sagen, aber es war, ich kann es nur jedem raten und genug Zeit mit einplanen.
Ja, das ist doch eine gute Botschaft.
Ja, genau.
Okay, und dann kamst du nach den 3 Monaten Ja, auf genau. Diesen Hof, magst du uns erzählen, was ihr hier anbaut?
Also wir haben in der Zeit, oder ja, was, ich bin nach Hause gekommen und da haben wir noch in der Produktion gehabt, die Erdbeeren. Mhm. Das hatten meine Eltern Mitte der 70er Jahre angefangen.
Ach, das kam noch von deinen Eltern? Ich dachte, das wäre so deins.
Ja,
genau.
Mhm. Nee, das war, da waren meine Eltern mit Pioniere hier in der Region Hannover. Es gab eine erste Plantage mit Selbstpflückmöglichkeit in Nordost-Hannover in Kirchhorst. Und dann fing Vater hier an und dann gab es einen Riesenaufschrei, diese Konkurrenz und so. Die haben sich also bekabbelt. Und Vater hat dann mit verschiedenen Bekannten und Verwandten dafür gesorgt, dass so ein relativ gleichmäßiges Netzwerk hier um Hannover war. Da gibt's, du kennst den Erdbeerhof Gleiding. Mhm. Die Großeltern von den jetzigen Betreibern, die sind gute Freunde meiner Eltern gewesen. Und dann gibt es in Langenhagen eine Erdbeerplantage. Das hat ursprünglich mal der jüngere Bruder meines Vaters angefangen. Das ist dann weiter gewechselt, aber den Standort gibt es noch. Oder hier im Süden Richtung Springe, da war
alle, die jetzt den Podcast aus Niedersachsen hören, freuen sich jetzt, die Ortsnamen zu hören. Dazu kenne ich, war ich schon mal.
Und dann gibt es hier im Süden, in Gestorf, gibt es auch noch einen riesen Erdbeerbetrieb. Und da hat die Ute, die hat bei uns mal gelernt und die hat das hier mal kennengelernt. Und so ist so ein Netzwerk entstanden. Ja, und das hat sich bis heute jetzt so gehalten. Es sind Plantagen dazugekommen, weggegangen. So, das war so diese Erdbeergeschichte. Wir waren da mittendrin und haben eben Selbstpflücke und Hofladenverkauf und so weiter gemacht. Und das habe ich dann noch ein bisschen ausgebaut. Wir hatten vorher keinen richtigen Hofladen, das haben wir dann erst weiterentwickelt. Und dann waren also immer, also ich bin damit groß geworden. Das war seit Mitte der 70er, ging das immer im Sommer los, so Mitte Juni um meinen Geburtstag rum. Da ging eigentlich immer die Selbstpflücke los. Mittlerweile ist das so, dass eben Erdbeeren auch, ja, die Selbstpflücke in Erdbeeren schon im Mai beginnt.
Ja, es ist unglaublich,
wie sich das so verändert. Da sind neue Sorten dazu gekommen und so und andere Anbautechniken und so. Das hat sich eben alles erweitert und ist für die Kunden ja total gut. Die können viel länger eben da aufs Feld und ist auf jeden Fall immer ein Spaß. Es hat sich viel verändert in der Zeit, in dem Anbau und auch in der Nachfrage der Kunden, in den Mengen der Nachfrage. Also wir haben so Super 8 Filme noch, die hat meine Mutter, die wir damals hier gemacht haben.
Was habt ihr noch?
Super 8 Filme, diese Ratter Filme, die kann man so an die Leinwand schmeißen, ohne Ton, ne?
Aber das knistert so. Diese?
Nee, gar nicht. Das ist ohne Ton, ne? Aber das Knistern kommt eher von dieser Maschine, weil die genau. Halt diese Dinger, diese Filme durchrattert.
Ja.
Ja, so, und da sind eben ellenlange, riesenlange Schlangen, die dann mit Waschwannen da gestanden haben. Dann haben die Eltern und Großeltern und die Kinder da gestanden und haben dann ihre ganze Beute, selbstgepflückte Beute da wiegen lassen und dann irgendwas draus gemacht. Weil, glaube ich, zu der Zeit eben auch noch viel verbreitet war, dass man eine Vorratshaltung hatte zu Hause. Mhm. Und in der Zwischenzeit hat sich das dann geändert, wenn du so in die Neubaugebiete der letzten 20 Jahre guckst, in allen, ich glaube, in den wenigsten Häusern findest du noch eine Vorratskammer,
ja,
im klassischen Sinne. Das findet einfach nicht mehr statt. Die Vorratshaltung ist einfach abhanden gekommen. So dass eben auch sich die Mengen beim Pflücken da verändert haben. Aber es war eben da. So, und dann haben wir, also das war der eine Part oder ein Schwerpunkt eben im Anbau, die Erdbeeren, diese Sonderkulturen. Und wir hatten immer verschiedene andere Sachen noch drumherum, aber das war eben für die Direktvermarktung war das so der Part. Und ackerbaulich hatten wir natürlich klassischerweise hier in Südhannover die Zuckerrüben im Betrieb. Und Weizenanbau, Gerste war schon zu meiner Zeit auch rausgeflogen hier im Betrieb, des allein schon, weil es so kribbelt. Ich kann Gerste nicht
ab, aber
fürchterlich. Ja, aber wir hatten da wenig Vermarktungschancen hier für Gerste. Hat sich die Vermarktung geändert und insofern, also Getreide war hier schwerpunktmäßig immer Weizen. Und ja, so war das eigentlich eine sehr enge Fruchtfolge und die habe ich dann 2017, nee, wann haben wir denn mal angefangen? Quatsch, wir haben 2010. 2010 haben wir angefangen mit den Kartoffeln und waren erstmal orientiert Richtung Speisekartoffelanbau, weil es sich eben rausstellte, dass der Markt dafür aufnahmebereit war, weil wir hier auf diesen Böden, auf diesen Lösslehmböden, die wir haben, diese Superböden, ganz helle, tolle Kartoffeln produzieren können. Mhm. Nicht ganz einfach immer, aber mittlerweile hat auch da insgesamt die Technik sich so erweitert, dass das nicht mehr so ein Problem ist, sondern dass man das eben leisten kann. Das ist ja immer so, dass ganz viele sagen, wieso machst du denn hier in Südhannover Kartoffeln? Das ist doch eher eine Heidefrucht. Und ja, das ist eben auch so, dass eben auch, ich glaube, technisch in der Vergangenheit die Rübe immer vorteilhafter war, die zu handeln und die Kartoffel eben komplizierter, gerade weil eben die Technik damals, also Anno Tuck, wirklich nicht da war, nicht so war. Insofern konnte sich die Zuckerrübe hier sehr etablieren und die sehr komplizierte und aufwendige Kartoffel, die hat sich dann hier nicht etablieren können. Ja, so, das ist aber mittlerweile eben anders so. Und wir
genau,
haben
du machst das jetzt ja auch schon ein paar Jahre.
Ja, genau, ein Jahr sind wir jetzt dabei. Und dann stellte sich auch relativ schnell raus. Es war auch so die Phase, wo eben diese ganze Biogas-Szene sich entwickelt hatte und da waren alle am Bauen und haben Biogas gemacht. Und bei uns war eigentlich die Einstellung eher auch durch die Direktvermarktung und so, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich eher in der Lebensmittelproduktion bleiben und nicht in der Bioenergieerzeugung landen. Obwohl es auch hier vielleicht ein gutes Konzept gegeben hätte. Aber es war eben der Fokus auf Lebensmittelerzeugung. Und
ja.
Insofern sind wir da bei der Speisekartoffel gelandet und haben dann relativ schnell entschieden, 2012 die Halle zu bauen. Oder wann haben wir dann gebaut? Zur Ernte 2012 stand das Ganze dann schon.
Das heißt, kommt mir immer so vor, als wäre es erst vor ein paar Jahren gewesen, aber es ist ja auch schon wieder mehr als 10 Jahre her.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ist schon. So, und damit war dann manifestiert, dass das eben auch eine längerfristige Geschichte ist mit dem Kartoffelanbau.
Ja.
Und dadurch hatten wir dann eben noch eine Frucht mehr. Und zudem kommt ja dazu, dass wir seit Mitte der 80er Jahre noch im Landkreis Nienburg auch tätig sind. Da haben wir diesen zweiten Betrieb, der auch sehr berechnungswürdig ist, will ich mal sagen. Aber das können wir eben machen. Und auch da habe ich dann auf dem Betrieb die Kartoffel mit aufgenommen, die da vorher nicht war. Also wir hatten vorher gar nichts damit zu tun, sondern sind dann eher eigentlich eingestiegen und das Interesse war immer schon da, aber irgendwann habe ich dann eben Knoten durchgehauen und habe gesagt, das machen wir jetzt.
Okay, und jetzt will ich wissen, seit wann ist denn dann die Zwiebel dazugekommen und was waren so deine Beweggründe überhaupt damit anzufangen?
Ja, also man kann natürlich sagen, jetzt hat er das eine schon so intensiv gemacht und warum fängt er das nächste an? Das war irgendwie schon der Reiz und auch der Fokus drauf, was können wir mit diesem ganzen Handling, was wir jetzt machen, noch alles anfangen. So, das war schon das Interesse, was auch natürlich, weil man sieht, was machen andere, was haben die im Betrieb und wie gehen wir mit Fruchtfolge um? Und es war klar, dass ich die Kartoffel eben auch nicht bis zum bitteren Ende in der Fruchtfolge lassen kann, sondern dass wir da eben strecken müssen und dass wir auch da noch in der Fruchtfolge irgendwas machen müssen. Und dann suchte ich eben auch noch eine Alternative zu den relativ schlechten Getreidepreisen. So,
in welchem Jahr befinden wir uns, als du die Entscheidung getroffen hast?
Also die Überlegung war so 17, 18 schon, 2019 sind wir da erst eingestiegen. Und ich habe gesagt, wir machen das erstmal mit einer kleinen Fläche und ich will mich damit gar nicht so lange aufhalten, sondern erstmal war es so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt die Zwiebeln, eine kleine Fläche und ich will die sofort im Zeitraum der Ernte irgendwie vermarktet haben.
Ja.
Und nicht noch lange hinlegen und dann da auch eben noch aufpassen müssen, dass das Lager dann gut ist, sondern einfach eben diese Zwiebel damit reinzunehmen, dass man auch in der Liquidität eben dann entsprechende Streckung hat, dass man sagt, man hat verschiedene Phasen, in denen man eben die Produkte verkaufen, Verkaufszeiten hat und so, genau. Und die Technik war eben weitestgehend da.
Und die Lagermöglichkeiten auch, ne?
Dadurch, dass wir eben diese Boxen, diese Riesendinger, dadurch können wir zumindest die Zwiebeln eben auch aufnehmen und lagern die da drin. Ich kann sie nur nicht ins Kartoffellager stellen. Das kneift sich nach.
Wieso?
Das hängt mit der Lagerung zusammen. Die Zwiebeln, die müssen ja auch warm belüftet werden. Das geht dann gar nicht. Das heißt, die muss ich erst quasi aktiv runtertrocknen oder durchtrocknen, dass die Schale sich entsprechend setzt, die Außenschale. Und dann müssen die getrocknet werden. Auch die Schlote, die sind ja noch sehr feucht hier oben, dieser Strapsel hier. Das sind die Schlote, die sind ja auch immer noch relativ grün. Und das muss eben auch alles trocknen, damit die lange lagern. Und das muss relativ schnell lagern. Das geht also so in der Kartoffelhalle nicht. Und deshalb aber eben auch, weil das so aufwendig ist, habe ich gesagt, dann müssen die schnell raus. Ja, so sind wir in das Zwiebelgame 2019 eingestiegen.
Sehr gut. Kannst du uns durch ein Anbaujahr mal nehmen? Also wann wird die Zwiebel gepflanzt und wann wird sie geerntet? Ja. Was hast du sonst noch so während der Zeit mit der Zwiebel zu tun?
Also die Zwiebeln kann gesät werden, wir sehen sie in Einheiten, in Units, sobald eigentlich der Frost vom Acker ist und sobald das Land irgendwie bearbeitbar ist.
Und wie also sieht das aus, was du aussehst?
Das sind die kleinen Zwiebelsamen, die sind gebeizt.
Ach so, in unserem ehrlich? Fall.
Und ach, krass. Werden mit einer Einzelkornmaschine, mit einem Einzelkornsägerät werden die in Reihen gelegt. Und im entsprechenden Abstand in der Tiefe und zueinander.
Ich habe mir das wie bei der Kartoffel vorgestellt, ehrlich gesagt.
Ja, nee, man kann Zwiebeln auch setzen, das wird auch gemacht, man kann die auch setzen, dann sind die, genau, gibt es Setzlinge, aber diese werden ausgesät. Okay. Und das so früh wie möglich. Die haben eine sehr lange Entwicklungs-, also Keimphase und Jugendentwicklungsphase. Also bis sie auflaufen, das ist ein langes Zittern und Bangen und dann poolt man viel und das ist ähnlich wie beim Raps und ist noch kleiner eigentlich das Saatgut, man findet die nicht. Du hockst auf dem Acker und
streichelst über den Boden.
Ja, genau, und sucht die Pillen und dann hoffentlich irgendwann mal so ein bisschen den ersten Keimfaden und ja, und sobald es eben losgeht, die können sehr früh gesetzt werden oder gelegt werden und dann geht das im August, September, kann schon die Ernte losgehen, je nachdem, wie früh man auch in der Aussaat ist. Und naja, und das ist also die Aussaat, das ist die Vorbereitung des Landes im Frühjahr ist eben, das ist, da geht es erstmal darum, wann kann ich den Acker richtig feinkrümelig herstellen und dann wird das ausgesät. Und dann muss man mit vielen einzelnen Pflanzenschutzmaßnahmen nacheinander die Fläche dann frei halten. Die haben ja nun diese Röhrenblätter, diese Schlote und haben natürlich auch haben nicht so ein üppiges Blattwerk und da haben sie eben auch eine relativ geringe Beschattung vom Acker und dadurch sind ganz lange Sonneneinstrahlungsphasen natürlich in der Vegetationszeit, wo eben auch immer wo auch immer irgendwas hochkommt. Ne? Mhm. Also da muss man eine ganze Zeit lang muss man da mit der Pflanzenschutzspritze immer wieder durchfahren, mit kleinen Dosierungen, dass man da auch die jungen Pflanzen dann nicht zu doll ärgert. Das nehmen die einem ziemlich krumm und das habe ich auch schon gemacht.
Und da bekommst du hier aus der Gegend bei deinen Agrarhändler auch alles, was du dafür brauchst an Pflanzenschutzmitteln? Oder muss man dann schon ordentlich schauen und sich neu orientieren?
Also die haben das natürlich hier so nicht auf Lager liegen, aber das geht dann so ein bisschen mit Vorschau und ich habe da einen ganz guten Berater, dem ich dann relativ zeitig auch immer dann da hole ich mir immer noch einen guten Rat, dann, also, dass wir über die Flächen gehen und schauen uns das an, weil es eben neu ist. Es ist so ein bisschen Learning by Doing und da muss man eben jemanden haben, einen vertrauenswürdigen Menschen, der einem auch so ein bisschen auf die Finger guckt und sagt, das kannst du jetzt machen oder das würde ich dir raten und das eine solltest du lassen oder eben auch sagt, wenn er herkommt und man hat irgendwie eine Frage und sagt, guck dir mal diese Zwiebeln an, die hängen da irgendwie so ein bisschen. Dann sagt er, was hast du als letzte Maßnahme gemacht und dann schüttelt er nur den Kopf. Ne? Warum hast du nicht angerufen? Ja, warum rufst du denn nicht vorher mal an? Ne?
Ja,
okay. Also das gehört dann dazu. Aber auch das hatte ich schon. Dann quiemeln die rum und dann denkst du, oh, die kommen überhaupt nicht mehr in Gang. Da kannst du gleich ummachen. Aber auch da ist auch eine anständige Ernte noch draus geworden am Ende. Also es war eine Zitterpartie. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir natürlich jetzt auch noch nicht den riesen Aufschlag in der Fläche gemacht haben, sondern es ist immer noch im Bereich zwischen 4,5 und 6 Hektar. Und Vater von einem guten Freund von mir, der lachte mich mal aus, sagte, pass mal auf, in 5 Jahren, dann machst du 100 Hektar. Ich glaube, das wäre ein Ausblick für die Zukunft, aber ich glaube, so weit kommt es nicht. Aber
ich klappe auch dran. Magst du uns sagen, wann wird denn dann die Zwiebel geerntet und welche Bedingungen braucht sie während der Zeit? Also mag sie es heiß, mag sie es dann doch irgendwann trocken oder braucht sie Feuchtigkeit?
Also es darf schon dann auch irgendwann trocken werden und vor allen Dingen darf es dann nicht mehr, keine großen Regenschauer mehr geben, wenn die dann gerodet sind. Also wir haben mit zwei anderen Landwirten habe ich mir ein Rodesystem zugelegt. Dann hast du eben vorne im Front diesen Krautschläger, so ein spezielles Gerät und so einen Schwattleger hinten im Heck und musst dann einen Schlepper haben mit schmalen Reifen und dann nimmst du diese einzelnen gesäten Beete auf und rodest die Zwiebeln aus der Erde raus.
Was sieht man dann von der Zwiebel? Also wie sieht das Feld aus, wenn ich dran vorbeilaufe? Woran können die Hörer und Hörerinnen ein Zwiebelfeld erkennen?
Also wenn es noch wächst in der Vegetation, also da hast du eben diese Schlote, die haben ja so einen bläulichen Schimmer, also einen grün-bläulichen Schimmer. Daran kann man das sehen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr hier direkt in Dorfnähe etwas und da waren auch viele, die Fragen gestellt haben, was da jetzt wächst und so. Das war schon ganz gut. Fragten tatsächlich auch. Bin ich auch ganz dankbar und immer offen dafür. Das ist immer gut, wenn die Leute sich mal interessieren. Und
darf ich mal fragen, warum macht man das eigentlich als Landwirt nicht, wenn man ein Feld geerntet hat? Warum lässt man dann nicht Leute darüber langlaufen und irgendwie Kartoffeln aufsammeln oder Zwiebeln aufsammeln? Hat man dann Angst, dass sich der Boden so verdichtet oder dass man dann den Unterschied nicht mehr erkennt, wenn auf dem Feld wieder was wächst? Oder nee, warum macht man das nicht?
Frage das ich kann mich man schon machen. Ich hab's, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Habe ich verschiedene Sichtweisen drauf, aber das ist nicht unmöglich. Ne?
So. Okay.
Wie man das erkennt, waren wir stehen geblieben. Also natürlich die Zwiebeln, erstmal sieht man diese einzelnen Reihen und dann dazwischen immer so ein Abstand. Das sind also diese einzelnen Beete, die in unserem Fall 1,80 Meter breit sind. Das hängt einfach technisch damit zusammen, dass wir eine Traktorenspur haben von 1,80 Meter Breite mit diesen schmalen Reifen. Dazwischen passt eben immer so ein Beet, und ein Beet hat dann 9 einzelne Reihen, wo dann die Zwiebeln drin stehen. Also
man sieht, Landwirtschaft ist detailliert, also haargenau weiß der Landwirt, wie viele Pflanzen auf welchen Quadratmeter wachsen und so weiter, in welchem Abstand, also genau.
Und und wenn die dann gerodet sind, dann werden die erstmal ins sogenannte Schwad gelegt, die werden geschwadet, also ich muss sie erstmal ausrumpeln aus der Erde, und dann werden die so ein bisschen abgesiebt, und dann wird unter der Maschine gleichzeitig der Ackerboden so ein bisschen angedrückt, angewalzt, damit ein gutes Ablagebett entsteht, und hinten hinter die Maschine legt hinten hinter gleich wieder dieses Schwad auf den Acker, und dann soll es erstmal, weil du nach der Witterung auffragst, dann darf es ruhig erstmal trocken sein, und die Sonne kann da ruhig drauf brutzeln so ein bisschen, damit eben auch die Wurzeln abtrocknen, die Erde abtrocknet, die an den Zwiebeln noch dran haftet.
Und wie lange liegt das dann da so?
Also das kann man schon nach wenigen Tagen aufnehmen. Wichtig ist ja dann, wie geht dann die Lagerung weiter? Bringst du sie dann direkt in ein Profilager, also in ein vernünftiges Lager, wo die dann entsprechend durchgelüftet und durchgetrocknet werden können? Oder aber willst du sie eben so vermarkten, dass sie schnell als sogenannte Feldware verkauft werden? Feldware heißt so ähnlich wie die hier jetzt liegen, da ist immer noch so ein bisschen die äußere Schale dran und da sind auch noch die Schlote dran, so dieses vertrocknete Krupselzeug, das findest du so ja im Supermarkt nicht.
Warum eigentlich? Was ist denn daran so schlimm? Ist doch einfach nur ein Rubbelgang mehr, wenn man es schälen will, oder?
Ja, aber es ist natürlich auch noch ein kleines bisschen Gewicht und so weiter, wenn es in der Küche ist. Also optisch sieht das noch nicht so schön aus. Mich stört das überhaupt nicht.
Ja, mich auch nicht.
Das ist einfach so, aber das ist so nicht so richtig vermarktbar. Also insofern müssen die einmal, wenn man die jetzt richtig profihaft verarbeitet, dann müssen die einmal durch den sogenannten Entschloter, dann sind so Messer unten drin und die tanzen da so rüber und dann wird den eben,
polieren das.
Ja, die polieren das
für den Supermarkt.
Der Kopf und die Füße werden da abgeschnitten quasi. Unten die Wurzeln, die sind dann noch so ein bisschen länger und der Schlot oben, der Rest wird abgeschnitten und meistens geht auch noch die erste Pelle ab, so dann sehen die richtig glänzend aus und im besten Sinne oder im optimalsten Fall, dann sehen die richtig glänzend aus und haben dann eine optimale Farbe und sehen dann schön aus, wenn sie dann auch.
Ich glaube übrigens, dass die Gesellschaft schon bereit wäre für so ein Produkt, wo man noch das Gefühl hat, es kommt wirklich direkt vom Feld. Also danach sehnt man sich doch. Ich glaube,
das ist so eine Diskussion,
sich noch was bewegen.
Nach Normung natürlich. Und hier kannst du auch sehen, dass da irgendwas dran ist. Es ist mal hier und da so ein bisschen so gräulicher Schimmer drauf. Das sind so angehende Fusarienpilze und so weiter. Mhm. Das soll eigentlich alles nicht sein. Und diese Normen haben ja eben auch, das ist vor allen Dingen ja im Bereich des Handels ist das wichtig. Das führt aber dazu, dass du eben auch nicht, ich sag mal so, fachlich oder halbfachlich, dass du nicht jeden Schrott vermarkten kannst, sondern dass eben auch nur, dass man sich eben anstrengen muss, gute Ware zu produzieren und du kannst dann eben mit dieser guten Ware dann eben aber auch einen vernünftigen Preis kriegen, und wenn du schlechte Ware hast, dann fliegt die eben aus der Norm raus und dann musst du eben sehen, ob du es überhaupt vermarkten kannst oder was man dann macht.
Dürftest du dich dann damit auf irgendeinen Bauernmarkt stellen und sagen, Zwiebeln?
Ja, klar.
Okay. Ja. Also ist jetzt nicht, okay.
Ja. Ja, das hatte beim Thema Kartoffeln, beim Zwiebeln haben wir es noch nicht überlegt, aber beim Thema Kartoffeln, wenn die Preise manchmal schlecht sind, hatte mein Cousin, der hier in der Nähe auch ist, der sagte immer, los, komm her, wir nehmen jetzt mal so einen ganzen Anhänger und fahren mitten auf den Opernplatz und sagen so, nehmt für 5 Euro so viel Kartoffeln mit, wie ihr tragen könnt, und dann verkaufen wir hier die Kartoffeln.
Oh, da würde ich auch mitmachen.
Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass die Preise stabil sind, dass uns das erspart bleibt. Aber ja, vielleicht erinnern wir uns mal dran und dann fahren wir mal zusammen auf den Opernplatz, auf den Kröpke oder so und sagen bloß hier, ihr könnt alles, was ihr tragen könnt für den und den Betrag. Genau. Du hattest eben noch angesprochen, das Stoppeln auf den Feldern, das ist durchaus, das ist erlaubt. Man kann das natürlich als Betrieb auch versagen.
Mhm. Und Stoppeln meinst du, dass man da hinläuft und sich was
nimmt? Dann kommen die Leute eben her und stoppeln hinterher. Die stoppeln das ab, was die Maschine nicht geerntet hat oder was runtergefallen ist oder sowas. Die stoppeln da ab. Also nicht die Getreide stoppeln, sondern das nennt man eben so das Abstoppeln der Felder, indem man rüberläuft und nochmal einsammelt. Und da ist dann so ein gewisser, manches Mal hier bei uns in der Nähe, in diesem Bereich hier von Hannover, ist das auch so eine Sportart geworden, die dann kommen, also du siehst keine Leute, wenn du morgens aufs Feld fährst und nach 20 Minuten plötzlich kommen die ersten 3 Autos an und dann ist irgendwo sitzt einer, der beobachtet.
Wenn man wieder weg ist oder wie?
Nee, wenn wir da auch im Gange sind. Mhm. Also wir fahren raus aufs Feld. da ist keiner, der irgendwie wartet oder so, sondern nach kurzer Zeit kommen dann ein paar Autos angefahren. Irgendwer hat das mitgekriegt und dann schreiben die sich ihre Nachrichten und kommen dann her. Und das nimmt manchmal dann so Blüten an, dass die, zumindest habe ich das oft beobachtet auch, dass ich dann auch gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt geht ihr wieder alle vom Feld, weil dann einige dabei sind, die sich einfach daneben benehmen, die anfangen zu klauen. Das sieht man dann, ich fahre viel selber die Erntemaschine, bin da selbst auf dem Roder sehr viel und dann laufen die Leute ganz schnell hinter die Maschine, du hast ja überall Kameras auch dran und das kann ich nicht leiden, wenn die dann in unmittelbarer Nähe auch sind. Und da habe ich im letzten Jahr war es auch so, dann war tatsächlich ein kurzer Schaden an der Maschine und dann musste ich ausheben und rückwärts schieben und dann waren direkt dahinter Leute und das ist hochgefährlich.
Ja.
Und hatte ich sie auch in der Kamera dann auch gleich gesehen, weil ich da die eingestellt hatte, die Kamera nach hinten. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist ja Feierabend, alle vom Feld runter. Das verstehen die dann manchmal nicht. Wer das ist, ist eigentlich mir ist völlig egal. Das können alle gerne stoppeln. Aber sie müssen so ein bisschen sich auch an die Regeln halten.
Oder vielleicht aber auch vorher fragen, oder? Also wenn man so Regeln aufstellen müsste.
Also das ist immer so, wenn die sich einmal melden oder ich sehe ja, dass die ankommen und wenn die einmal so Fingerzeig oder Hand heben und irgendwie nachfragen, manche kommen direkt an die Maschine ran und fragen, darf man hier auch stoppeln? Das finde ich immer ganz gut, einfach nur, weil man einfach kurz den Kontakt hatte. Da gar keinen Papierkram oder sonst was drauf machen, das muss alles gar nicht, das ist einfach Blödsinn, das muss man nicht machen. Aber die können dann darüber laufen und können dann abstoppeln. Und am Ende ist es so, gerade bei den Kartoffeln, bei den Zwiebeln ist das auch schon gewesen, das haben wir auch schon jetzt im letzten Jahr gehabt. Bei den Kartoffeln ist es auch so, jede Kartoffel, die vom Acker runtergesammelt ist, die kann da nicht mehr wachsen.
Ja, deswegen denke ich mir, es ist ja eigentlich Win-Win, weil irgendwie ist es auch ein Stück weit nachhaltig und wir wollen es eh nicht mehr auf dem Feld haben. Es stört eigentlich nur in der Folgefrucht.
Ja.
Also ich habe irgendwie Lust, da fast ein Event draus zu machen, so Fähnchen hinzustellen und sagen, hier wird heute ordentlich abgestoppelt.
Ja, solange die sich so ein bisschen fern der Maschinen halten, ist das
nicht genau.
Schlecht.
Ja, genau, also na klar, deine Punkte kann ich
schon
verstehen. Wir haben
auch schon Hinweise gekriegt, da kommen Sie mal schnell her, hier fängt einer an zu buddeln. Nun war das tatsächlich in dem Fall eine, die ich mittlerweile seit einigen Jahren schon kenne und die hat dann auch wirklich nur da gebuddelt, hatte irgendwas gefunden, wo die Maschine nicht richtig gerodet hat und war dann mit dem Spaten im Gange, der mich angesprochen hatte darauf, der war völlig empört, weil er sagt, wie können die jetzt hier mit Geräten rübergehen noch und mit Spaten und so, die sollen doch nur sammeln. Naja.
Ja, man kennt irgendwann seine
Also
Nachbarn.
Das Thema ist aber durchaus, haben wir jetzt besprochen, aber das ist durchaus erwünscht und hat auch seinen Nutzen und da bin ich immer offen dafür, nur ich mag es nicht, wenn man sich dann daneben benimmt und anfängt zu klauen. Das gehört sich nicht. Ne?
Okay, also sag uns mal, welche Verhältnisse mag denn die Zwiebel zum Wachsen? Also nochmal auf die Bodenverhältnisse eingehen. Warum ist das hier in Niedersachsen so wenig? Oder nehme ich das nur so wahr? Was braucht die Zwiebel?
Also ich glaube, wir haben jetzt, Niedersachsen ist auch Zwiebelland Nummer 1.
Okay, ja, siehst du wohl.
Wie bei den Kartoffeln ist sowieso das Agrarland Nummer 1. Also Niedersachsen ist, wir können das eben einfach hier. Ne? Also wir machen das nicht nur, wir können das auch.
Wir sind aber auch sehr dankbar für den Boden. Wir müssen das kurz sagen, dass wir wissen, dass wir hier sehr verwöhnt sind mit dem Boden.
Ja, absolut. Also ich habe immer, bei mir gibt es ja zwei Sachen. Mein Vater, der ist hier eingeheiratet. Meine Mutter ist hier in der Familie, auf dem Hof groß geworden und ist der Betrieb von meiner Mutter und Seite aus. Und mein Vater kommt aus dem Raum Uelzen. Also insofern habe ich auch 50% Heidegene sowieso in mir. Deshalb habe ich auch ein sehr gutes Verständnis. Noch mehr zum Niedersachsen. Aber ich habe immer ein Verständnis auch für Sandböden und immer gehabt. Und wir haben ja diesen zweiten Standort auch, wo wir eben auch Berechnungen haben. Da sagen ja viele, das könnte man sich auch ersparen und warum macht man so eine Sportart? Man muss tatsächlich, Sportart in Anführungszeichen, man muss tatsächlich schon ziemlich hinterher sein und es sind auch natürlich irre Investitionen in dem Bereich. Also das heißt, die Zwiebel braucht schon auch Wasser und am besten gleichmäßig das ganze Jahr über. Also Trockenphasen sind nicht so gut und dann gibt es irgendwann auch, wenn es je nachdem in welcher Phase das ist, dann gibt, kann es auch mal dazu kommen, dass es so ein bisschen Verwachsungen gibt. Dann sehen die aus wie so eine alte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, die werden dann so länglich. Dann sind diese Bulben nicht so schön geformt. Das ist ja eine Zwiebelbulbe hier. So heißt der Körper. Der Zwiebel ist die Bulbe. Und dann werden die so länglich. Und dann kannst du die auch nur noch irgendwo industriell vermarkten.
Es erstaunt
oder so,
mich
ne?
echt, wie doll es echt nach äußerlichen Merkmalen vermarktet wird.
Ja,
bei wem
also
muss man dann was verändern? Also weil du orientierst dich ja an dem Leuten, die dir das abnehmen.
Ja.
Ne? Ja, wie kann man das, hast du das Gefühl, da ändert sich nochmal irgendwas oder wie kann man das verändern, wenn man sagt, okay, aber es macht ja geschmacklich keinen Unterschied, lass uns mal auf den Geschmack schauen oder auf die Frische.
Ja, also wie man das verändert, die Beeinflussung der Formen, oder was meinst du speziell?
Nein, die Lebensmittelkette. Sorry, falls man mir gar nicht folgen konnte. Mich regt das auf, dass wir so nach äußerlichen Merkmalen unsere Produkte verkaufen.
Ja, das hat sich das sind so diese Normungen, das sagte ich ja vorhin, die Normungen, die wir haben, das zieht sich ja bis hin zu Normungen im Bereich von Industriegemüse. Also die Würfel von der Karotte, die immer gleich sein müssen. Und am besten auch, ich weiß das aus der Vergangenheit, die wir hier mal hatten, auch im Kahlenberger Land mit Gemüsefrosterei und sowas, die Karotten, die dann, wo die Würfel immer gleich sein müssen, und dann darf man am besten diesen etwas helleren Ring, der in der Karotte drin ist, der darf nicht zu hell sein, weil die Einkäufer sind es meistens, die Einkäufer von den Produkten, nicht die Landwirte oder so, sondern die Einkäufer.
Genau, das meine ich so. Wen muss man da ansprechen und wer muss sich verändern?
Also. Aber du bist einfach, die gucken sich ja die Ware an und sagen, ich kaufe das und das andere stoße ich, das will ich nicht. Ne? So, ja. Dann bist du du kannst noch so ein tolles Produkt haben, das interessiert am Ende am Markt, beim Preis überhaupt keinen, dann nehmen die auch keine Rücksicht drauf. Und das ist, glaube ich, schwierig. Das müsste man ja, dann müsste man politisch eingreifen. Ich weiß, wo jetzt die Ohren klingeln, wenn es heißt, in den Markt politisch eingreifen. Das wäre, glaube ich, das ist schwierig. Das kann man auch so nicht lösen. So ganz einfach kann sein, dann müsste man das diktatorisch machen. Nein, wie gesagt, was ich vorhin sagte, das ist eben der Vorteil, wenn man dass man für vernünftige Ware diese Normung hat, vernünftig im Sinne des Marktes. So, und die können das ja auch, die Pflanzen, aber nicht in jedem Jahr gelingt das eben.
Am Ende ist das ja auch der Grund, warum wir so hochqualitative Lebensmittel haben. Ja. Ne? Aber trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, dann.
Kann dir sagen, es ist am Ende, muss man sagen, das Auge ist mit, glaube ich, da hängt auch viel dran. Es haben wir ja schon, ich glaube, es gibt ja verschiedene Discounter und LEHs, aber Penny war einer derjenigen, die hatten damit mal angefangen, mit Gurken, die nicht ganz der Norm entsprachen und sowas, die zu verkaufen zu einem günstigeren Preis. Und das machen die jetzt alle so teilweise. Aber es zündet nicht so richtig. Also die Leute gucken dann doch schon eher drauf. Und ich selber habe hier in der Hofladenphase eine Situation gehabt, da hatte ich einen Termin, wollte ich hinfahren und wollte was schnell einen Beutel von eigenen Produkten mitnehmen. Wir haben ja Äpfel auch mal gehabt, ein paar Jahre.
Ach, stimmt.
So, und da hatten wir einen Teil bei den Äpfeln, einige Sorten, die hatten ein bisschen Schorfanteil drauf. Das ist oberflächlich, ist die Pelle dann nicht ganz so schön, ne? So. Und das wäre auch ein Makel gewesen für die Vermarktung. Und ich hatte dann eine Sorte im Hofladen.
Kannst du kurz erklären für diejenigen, die hier zuhören, woran das liegt? Hagelschaden?
Der Schorf. Nee, das Schorf ist kommt auch durch einen Pilzbefall. Und das ist dann einfach oben, ja, wie man so einen Schorf
macht. Ja, klar, okay, genau. Gut, ich dachte, das ist so ein Schutz.
Also dagegen wird eben auch immer gespritzt, das ist immer, wenn die Spritzen ganz böse durch die Gegend fahren, aber die sorgen eben in dem Fall dafür, dass dieser Schorfbefall, dass diese Pilzsporen nicht aufplatzen können und sich nicht breit machen, weil eben sonst das Obst nicht vermarktbar ist. Und das geht bis zu Tiefenschorf und so weiter. Also das ist aber so, also ich hatte, um zu der Geschichte zurückzukommen, ich hatte einen Termin und bin schnell in den Hofladen gelaufen und habe mir eine Tüte geschnappt und habe eben nur gesagt, so, ich muss eben wohin zu unserer Mitarbeiterin, und griff in die Kiste beherzt rein, die ich nämlich da auch noch stehen hatte. Es waren unsere Äpfel da und ich hatte welche zugekauft von einem anderen Landwirt hier aus der Nachbarschaft. Und griff in die Kiste rein und habe mir die Tüte da voll gesteckt. Und dann sagte unsere Mitarbeiterin, die verkauft hat, sagte, warum nimmst du denn nicht unsere eigenen Äpfel? Und das war einfach, als ich dann kurz drüber nachdachte, war das einfach der Effekt. Die sahen besser aus. Es war eine andere Sorte. Das war nicht die gleiche Sorte, sondern war eine andere Sorte. Die wollten wir mit anbieten. Und die waren eben sauber und sahen gut aus. Und bei uns waren eben die, und ich hatte mir die angeguckt und habe dann diese Äpfel gegriffen. Und das ist eben, glaube ich, auch der ein Grund mit, dass man sagt, das war mir eben persönlich so aufgefallen.
Ja,
das Auge
klar.
Ist schon mit.
Genau.
Und dann greift man eben automatisch dann auch danach. Ne?
Ja, obwohl ich auch manchmal, wenn ich so durch die frische Abteilung im Supermarkt gehe, dann denke ich immer, oh Mensch, die wird bestimmt keiner nehmen. Und dann habe ich Mitleid. Und dann greife ich danach, so bei Avocados oder so.
Ja.
Genau, denke ich mir, ach Mensch, du findest uns nie ein Zuhause.
Das ist eigentlich, du hattest das aber ja auch schon angesprochen, das ist eigentlich auch das Dilemma, dass ja das Auge des Kunden immer nur gewöhnt ist, die perfekte Ware zu sehen. Also wir sehen das andere ja nicht, ne? Und dann diskutieren wir dann am anderen Ende.
Und ich finde schön, dass du dich da gerade mit einbeschlossen hast, ne? Also du bist ja auch irgendwo Kunde und Konsument und Verbraucher und du machst das ja selber auch. Lass uns nochmal ganz kurz, wir sind jetzt gleich bei 50 Minuten und ich habe noch drei Fragen und die finde ich wichtig.
Okay.
Sag uns einmal, warum denn die Zwiebel Zwiebel so kompliziert ist im Anbau? Also was macht das Ganze so hochsensibel und noch komplizierter als die Kartoffel, damit man es einmal so ein bisschen verstanden hat?
Also die Zwiebeln, die sind, die können schon Mimosen sein und man muss da schon aufpassen, was man da macht. Ja, die können einem auch vieles übel nehmen, glaube ich. Und es ist einmal, haben wir ja gesagt, festgestellt, es ist die Aussaat, der Aussaatzeitpunkt ist schon wichtig und das Saatbett muss gut sein. Da haben wir ja hier teilweise das Problem oder können das Problem haben, ist so noch nicht passiert, aber man muss eben gucken, dass es nicht verschlemmt. Das kann ja mal passieren, wenn du ein Starkregenereignis hast, dann hast du diese feine Aussaat gemacht und dann kommt eben so ein Regenschlag. Und dann hast du so eine Lehmdiele, das kriegst du so schnell nicht wieder aufgelockert.
Ja, das stimmt.
Und ist eben also diese, für die Jugendentwicklung ist da ein vernünftiges Saatbett, wo noch Wasser am Korn ist, aber eben auch genug Luft zur Verfügung steht und Wärme, damit das relativ schnell losgeht. Wie es eigentlich bei allen Kulturen ist, aber es ist eben, die braucht, hatte ich ja gesagt, es dauert ein bisschen länger auch, bis die dann draußen ist. Und in der Vegetationszeit ist es dann schon so, einmal können natürlich stören die Pflanzenschutzmaßnahmen zum falschen Zeitpunkt, aber natürlich auch, wenn es ein Beikraut, Unkraut nicht wegkriegst, kann das nachher auch stören, auch in der Ernte, kann auch die Entwicklung behindern, weil natürlich diese ganzen Unkräuter, sagen wir fachlich ja dazu, die Beikräuter, die ziehen ja auch Nährstoffe. Ne? Also einmal fangen die irgendwann an zu blühen und vermehren sich da, das wollen wir sowieso nicht. Du kannst teilweise, hatten wir eben auch schon, dann muss man da mit der Hand nochmal durchgehen, in Einzelfällen. Aber so, also Pflanzenschutzmaßnahmen können da schon problematisch sein, aber das kann man eben mit dem richtigen Handling kann man das auch hinkriegen. Denn dann ist natürlich so, was haben wir für eine Witterung, wenn es immer eine feuchte Witterung ist, also so eine dampfige Witterung, dass Pilzsporen und Pilze sich da entwickeln können, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass man natürlich auch da in dem Bereich im Pflanzenschutz dann mehr machen muss. Also, ich sag mal, die letzten Jahre waren so ganz schlecht nicht bei den Zwiebeln, weil es eben nicht weil wir nicht so nasse Phasen hatten.
Ja.
So dauerhaft nasse Phasen. Ein Regenschauer ist okay, das ist gut. Und dann haben wir ja eben den Vorteil, wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass eben unsere Lehmböden auch mal einen guten Regenschauer auch länger halten.
Ja.
Das ist kein durchlaufender Posten, wie auf sandigen Böden, die haben da andere Probleme dann. Ja, das ist eben einfach ein hohes Gut hier, kann man immer nur wieder sagen, an vielen, vielen Stellen. So, und wenn ich sie dann im Sommer habe und es ist dann zu heiß, dann kann es eben auch mal sein, dass die dann zu schnell anfangen, dass das Schlote knicken anfängt. Also dann knicken die ab und hören auf zu wachsen, dann habe ich noch so ein bisschen Zuwachs. Das kann natürlich auch mal
das
kommen.
Das liegt dann an der Hitze?
Das kann,
oder an der Länge.
Wenn an der längeren Hitze und wenn das Wasser fehlt, ne? Also beides zusammen, wenn es dann zu trocken ist und so, dann geben die irgendwann auf. Das ist ja wie bei allen anderen Kulturen auch. Dann hören die einfach auf. Und dann habe ich nachher den Zuwachs nicht mehr. Dann fehlt mir so ein bisschen Ertrag auch. Den müssen wir ja schon auch haben, weil wir es über Menge eben ja entsprechend auch verkaufen. Und einen Gedanken hatte ich eben noch.
Bei der Lagerung vielleicht? Also vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, wenn wir es jetzt vom Feld geschafft haben und es einigermaßen okay ausgegangen ist.
Die kann ja natürlich hochgehen, ne? Also wenn ich jetzt nicht die vernünftig belüftet kriege, die haben auch natürlich eine Schwitzphase. Und wenn ich dann nicht genügend Luft an die Zwiebeln rankriege, dann kann das schon mal sein, dass mir der Laden dann hochgeht. Ne? Dann kann ich sie alle wieder ausstreuen. Also das hatten wir auch schon, ich weiß es, ein Bekannter.
Ehrlich? Nee, und dann,
hatte,
was macht ihr dann?
Der hatte Winterzwiebeln, Entschuldigung. Es gibt ja, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, wir machen hier immer Sommerzwiebeln, das heißt, wir säen im Frühjahr aus. Du kannst auch sogenannte Winterzwiebeln anbauen, das heißt, die werden Ende August gesät.
Ja.
Und dann bleiben die durch den Winter eben auch auf dem Acker und werden dann im Juni schon gerodet und geerntet. Das hat den Vorteil, dass eigentlich in Deutschland relativ kurze Zeit nur keine eigenen Zwiebeln auf dem Markt sind. Also wir können eben schon das ganze Jahr ziemlich gut abdecken damit.
Oder so, habe ich ja auch gleich noch eine Frage, aber
ja. Frage ich gleich. Also Verluste im Lager ist das eine und ich wollte aber noch eingehen in der Vegetationszeit. Es gibt natürlich auch da dann verheerende Situationen, wenn dann mal wirklich ein Starkregen kommt oder auch mal Hagel oder so. Versichert sind die auch immer. Das würde ich auch nie ohne machen, ich versichere die schon. Wir haben hier nicht so das klassische Hagelgebiet, aber es kann einen immer mal ereignen.
Hat heute erst gehagelt.
Ja?
Ja, genau. Unsere Mitarbeiter zu Hause wollten grillen und genau in dem Moment gerade noch Sonne und auf einmal Hagel. Die haben heute angegrillt, genau.
Sehr schön. Ja gut, also das kann natürlich mal sein. Und wenn dann eben der Bestand runterknickt, weil eben durch Starkregen oder Hagel oder sonst irgendwas die ganzen Schlote beschädigt werden, dann ist es schon schlecht. Und beim Hagel ist dann noch das Problem, wenn die wenn die Schlote sich öffnen, also die Röhrenblätter, wenn die dann aufgeschlagen werden, weil da ein Hagelkorn gegengeschlagen ist und dann kommt Feuchtigkeit da rein, dann dringt die Feuchtigkeit durch den Schlot in die Zwiebel nach innen ein. Das wäre ja sonst geschützt. Also das sind dann schon so Probleme, die können dann schon mal auftreten. Ja, dann kann man eben nur noch sehen, wie man die dann wegkriegt. Und im Lager eben auch, da kann es eben auch sein.
Sag mal die Lagerbedingungen. Also sie mögen es gerne trocken und warm. Im Gegensatz zur Kartoffel, die es ja gerne kalt mag.
Die Luftzirkulation, die muss auch schon gut sein. Also du musst, da muss ordentlich Luft durch sein. Du hast sie ja, weil die dann geballt, wie gesagt, die Schlote sind dann erst noch teilweise grün. Und das zersetzt sich ja, also das zergeht dann erst, diese Feuchtigkeit, die muss aus den Schloten erst raus. Und dafür brauchst du eben irre Luftmengen, um das, dass es eben mit einer trockenen Luft durchgetrocknet wird, damit die grünen Schlote durchtrocknen, damit die oben abbinden und die dann zumachen.
Okay, wir kommen auch schon zur vorletzten Frage, denn jetzt wollen wir wissen, du hast es geschafft, die Zwiebeln vom Feld zu holen.
Ja.
Wie vermarktest du sie? Wo landen die? Wo kann ich die kaufen?
Also du kannst sie hier natürlich von uns immer kriegen, aber wenn du sie kaufen willst, dann musst du entweder teilweise nach Polen fahren oder aber auch nach Afrika.
Was?
Ja, die gehen auch dahin tatsächlich. Also da gibt es immer, der Markt, der ist da ziemlich, ziemlich aufgeschlossen. Also hier in Deutschland habe ich auch schon vermarktet, immer wieder. Aber jetzt die letzten Jahre war das eigentlich gut, dass die immer irgendwie über die Grenze einmal gingen und bleiben entweder da im Land oder aber auch gehen dann andere Wege per Container oder wie auch immer gehen die dann nach Afrika.
Ja, Wahnsinn. Wieder ein Beispiel, wie global die Landwirtschaft ist.
Ja, insofern ist diese Frage, um das auch nochmal, das will ich auch ruhig loswerden, weil wir natürlich immer sagen, wir wollen hier regionale Produkte haben und da bin ich an der Stelle schon auch Profiteur davon, dass wir eben diese die globalen Märkte haben. Ich hatte das
vorhin. Ja, und wenn man mal ganz ehrlich ist, man isst ja auch genügend, was nicht in Deutschland wächst, wie Bananen, Avocado, Kaffee und so weiter. Also ja, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, die regionalen Produkte, die man hier kaufen kann, das ist schön, aber man isst ja auch viele andere Dinge aus dem Ausland.
Ja, tatsächlich, das ist so. Also wir achten schon auch immer drauf, glaube ich, hier und wir haben auch vieles, was wir selber haben. Ich meine, die Grundnahrungsmittel haben wir sowieso hier bei uns selber im Haushalt auch. Aber tatsächlich ist auch immer irgendwie, sind auch immer Waren, nicht heimische Waren hier. Das ist ganz klar.
Dann zu meiner letzten Frage. Würdest du auch weiterhin neue Wege und Nischen ausprobieren wie Sonderkulturen? Und bleibt die Zwiebel bei dir oder sagst du aus irgendwelchen Gründen, das passt zu mir nicht, möchte ich nicht mehr?
Fange ich mal hinten an, also ob die Zwiebel bei mir bleibt, das habe ich noch nicht entschieden. Ich sag mal so, die ist eben dadurch, dass wir relativ schmal aufgestellt sind in der Handhabung, kann sie auch schnell wieder verschwinden. Ich kann auch von heute auf morgen ja sagen, ich stelle das ein. Mhm. Könnte ich bei allen anderen Sachen auch machen, aber ich bin da nicht so dran gebunden. Also insofern, ich glaube erstmal, die bleibt noch. In diesem Jahr ist der Anbau schon geplant. Mhm. Das Saatgut ist auch schon da. Insofern dieses Jahr auf jeden Fall noch und im nächsten Jahr glaube ich auch noch. Mhm. Es hängt natürlich immer so von der Vermarktbarkeit und vom Marktpreis ab. Der ist auch sehr volatil. Das geht schon ziemlich hoch und runter. Also das ist schon eine ziemliche Berg- und Talfahrt da. Hängt dann auch immer davon ab, wie weltweit oder global mal irgendwelche Ereignisse sind, Vermarktungs- und Witterungsereignisse oder sowas, ne? Wo ja dann man sagen muss, leider ist dann, muss man sagen, wenn irgendwo anders ein Ereignis ist, was eine Ernte verhagelt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das immer die Chance für andere, dann da in den Markt einzusteigen, weil wir dann auch im Bereich von Verdrängung natürlich viel sind. Also
genau, als Landwirt ist man ja schon Unternehmer und muss einfach schauen, womit man dann auch Geld verdient.
Ja, also ob die bleiben, das ich sage mal, ja, die bleiben erstmal hier. Das hat sich jetzt so etabliert und ob ich noch weiterhin Nischen und ausprobiere, wir haben eine ganze Menge ausprobiert. Und das, in dem, wie wir jetzt aufgestellt sind, glaube ich, bleiben wir erstmal bei den Dingen, die wir jetzt haben. Und es zeichnet sich ja ab, dass die nächste Generation jetzt anfängt mit der Ausbildung und dann können die weiter auch experimentieren, auch den Standort möglicherweise wieder nutzen für eine Direktvermarktung zukünftig. Dadurch, dass wir eben ja die Nähe hier zum Ballungsgebiet haben, zu Hannover, ist das hier bei uns immer möglich auf dem Standort. Das ist eigentlich auch wirklich noch ein Fund, wo man sagen muss, wenn die nächste Generation mal eine andere Idee hat, die haben auch da alle Türen offen.
Aber dein Sohnemann ist ja auch gerade bei dir in der Ausbildung.
Jetzt
und
im Moment im
deswegen ersten lernt Lehrjahr. Er ja von dir und deswegen finde ich cool, wenn du ihm das vormachst und ja, da was beibringst.
Ja, also, ich hoffe es ein bisschen, genau.
Hans Christian, ich freue mich total, dass wir gesprochen haben und merke, dass das Zwiebelthema, dass ich da noch 1000 Fragen eigentlich zu hätte und ich habe auch noch nicht alle gefragt, also vielleicht müssen wir es nochmal wiederholen.
Ja, wir haben es so ein bisschen angerissen, ne? Also es gibt ganz viel vielleicht noch dazu zu sagen, aber ich fand es total spannend.
Danke dir für deine Zeit, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich habe gerade eben nochmal gedacht, wie schließe ich jetzt diese Folge ab und wollte nochmal nach dem Lied googeln. Ich die ganze Zeit einen Ohrwurm davon habe mit diesen Zwiebeln auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Und dann dachte ich, nee, ich fange jetzt hier bloß nicht an zu singen zum Abschluss. Aber ich habe Zwiebelweisheiten beziehungsweise eine Zwiebelpoesie-Seite gefunden und habe jetzt zwei Zwiebelgedichte oder Zwiebelscherze gefunden. Und ich lese die jetzt mal mit euch gemeinsam zum ersten Mal vor. Also es ist für mich auch eine Überraschung, was hier Leute sich mal über eine Zwiebel gedacht haben, dass sie daraus ein Gedicht machen mussten oder einen Witz. Liebe ist wie Zwiebeln schälen. Erst denkt man, ach, geht schon. Und dann sitzt man in der Küche und heult. Oh Mann, der ist ja gar nicht so positiv. Okay, was haben wir noch? Wenn die Mutter nach Zwiebel riecht und der Vater nach Knoblauch, kann die Tochter nicht nach Rosen duften. Manno, die sind ja alle gar nicht so positiv. Na mein Gott, dann hier nochmal am Ende Gesellschaftskritik anhand einer Zwiebel. Und damit entlasse ich euch von dieser Zwiebelfolge und bedanke mich fürs Zuhören. Diese Folge widme ich wie immer Sina und allen anderen da draußen, die mal ein bisschen was ausprobieren und vielleicht mal die Fruchtfolge ein bisschen erweitern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.